Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willhome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 219. Entschuldigung, ein kleines Hustlöchchen. Und ja, die Tour de France läuft und deswegen gibt es natürlich unser Tour de France Spezial. Und gerade fällt mir ein, guten Tag erstmal, guten Abend Chris, der da mit dabei ist. Wie Hi, schon angekündigt natürlich. Zur Tour de France, sich des Öfteren versucht, die Zeit zu nehmen.
Immer wieder gern.
Gerade fällt mir ein, dass ich dich maßregeln muss. Das hätte ich, mir ist es wirklich erst jetzt eingefallen. Ich hätte es ja auch vor der Sendung machen.
Aha, ja. Ja.
Du wolltest zu unserem 5-jährigen Jubiläum was machen. Wir haben 5 Jahre durch. Ich glaube, es ist wenn es nicht sogar heute ist. Wenn es heute ist,
was wollte ich da machen?
Ja, weiß ich nicht, was du machen wolltest. Also ich weiß ja nicht, was du dir überlegst, ne? Aber ich meine, das hatte ich an dich delegiert. Letztes Jahr.
Ist das, als ich nicht dabei war, natürlich.
Doch.
Nee, also ich denke, wir müssen uns da noch irgendwas einfallen.
Wir?
Nee, ich verstehe uns ja als Team.
9.7. In der Tat, heute vor 5 Jahren haben wir den ersten, also das, so genau wusste ich das Datum nicht, muss ich gestehen. Heute vor 5 Jahren haben wir den ersten Velo Race aufgenommen. Mitwirkende Christian Chris.
Thema? Aber das war noch, aber nicht der, nicht erste Velo Home Folge, oder?
Das doch. Heute vor genau 5.
Da habe ich Zweifel dran.
Doch, ich sehe es doch. Also ich weiß es genau. Also
wir können ja vielleicht eine Wette machen, also wenn jetzt wirklich dieser 9.7.2013 die erste Folge war
von veröffentlicht, Velo Home. Veröffentlicht, ne? Die erste Folge wurde veröffentlicht. Aber wenn die jetzt einen Tag vorher aufgenommen haben, kann ich nicht mehr sagen.
Ich google da mal.
Um 22.07 Uhr. 22.07 Uhr. Ich weiß es doch, ich sehe es ja im Backend vom Blog, also vom WordPress.
Das müsste dann, aber war das nicht dann die Tour 2013? Ich meine, wir haben eine Folge aufgenommen.
Ja, ich glaube schon, dass wir vor 5 Jahren
als
über die
dieses
Tour
Banner
2013 gesprochen haben, genau.
Dass dieses Banner ja runtergeklappt ist oder dass dieser Bus unter dem Kilometerbanner stand. Aber ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut, die Tour de France begann 2013 am 29. Juni. Deshalb kann ich es mir nämlich nicht vorstellen, dass wir da erst am 9. Juli aktiv geworden sind.
9.7.
Würde mich sehr, sehr wundern.
Ist aber so.
Gut, vielleicht können wir das jetzt heute nicht lösen, aber
doch, können wir lösen. Hier, ich hab's, das Internet lügt nicht. Und die ging auch bis zum 23.7. haben wir über die Tour gesprochen. Also
das mag sein, aber was mich jetzt wirklich stark wundert, ich kann es jetzt aktuell nicht prüfen, aber der Start der Tour war wirklich am 29. Juni damals. Von daher, dass wir die ersten 10 Tage gar nicht gesprochen haben.
Naja, wir haben uns gab es ja noch nicht. Also deswegen ist das jetzt nicht weiter verwunderlich. Du kannst ja noch mal in die Folge reinhören. Ne?
Ach, ja, ich werde das verifizieren.
Und was wolltest du eben sagen? Was wolltest du eben als Einsatz liefern?
Nee, ich hätte jetzt gesagt, wir machen da erstmal noch mal eine kleine Wette draus. Ich werde das auch noch mal prüfen. Und für den Fall, dass wir wirklich am 9. Juli die erste Folge veröffentlicht haben, werde ich mir was einfallen lassen. Da lasse ich mich jetzt in der Tat nicht überrumpeln.
Ja.
Für den Fall, dass es nicht der 9. Juli war,
lass ich mir dann
was einfallen.
Ja, genau. Das
genau,
ist
so machen wir das doch.
Aber ich hatte es nur noch so in Erinnerung, dass es jetzt so ungefähr war. Aber das ist jetzt ausgerechnet heute war. Nun ja, nun denn. Dann ist das jetzt auch ein schöner Anlass, sich eine Limonade aufzumachen. Orangenlimonade. Und heute über die Tour de France zu sprechen. Genug des Vorgeplänkels. Lasst uns, wie sagt man, in medias res gehen und darüber sprechen, was sich bis jetzt so alles ereignet hat, was sich getan hat und was auch besprechenswert wäre und ist. Denn in den ersten Tagen ist ja traditionell nicht so viel los. Manchmal doch, aber manchmal nicht. Und du wolltest so als ersten Punkt hast du gegen meinen Willen.
Ja, ich wollte einfach sagen, dass ich die Teampräsentation ganz gelungen fand. Also ich fand auch den Sprecher da, sagen wir mal so, kompetent, seriös. Der hat es gut rübergebracht, auch in verschiedenen Sprachen. Was ich ganz charmant fand, war, dass er einzelnen Fahrern, die dann tatsächlich an ihrem Geburtstag da auf die Bühne gefahren sind, dass er denen da noch ein Ständchen gesungen hat. Manch einer mag das kitschig finden. Ich fand das ganz charmant, so als kleines Präsent für die Fahrer. Nee, finde ich, hat er gut gemacht und ich habe mich da schon häufiger negativ über die letztjährige Veranstaltung geäußert und ich denke, wenn man über solche Veranstaltungen mal schimpft, dann sollte man auch, wenn man mal eine Veranstaltung als gelungen empfindet, das auch entsprechend dann auch loben. Von daher, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kleiner Randaspekt. Es war ja vielseitig so mit Spannung erwartet worden, ja, wie reagiert das Publikum auf das Team Sky und insbesondere auf Chris Froome. Man hat da ein paar unschöne Handzeichen gesehen, auch die ein oder anderen Pfiffe waren zu hören. Wobei ich sage, es war jetzt noch nicht so, dass es eskaliert ist. Aber ich denke, er wird sich da noch auf einiges einstellen müssen. Ich sage das jetzt nur in dem Zusammenhang, weil wir ja bei der letzten Folge auch drauf eingegangen sind, was könnte da denn etwa kommen. Ich fand's noch einen, sagen wir mal, fast sogar einen fairen Protest oder eine faire Äußerung des, ja, seines Staats, also zumindest was die
Kritik angeht. Ich glaube, mit so Pfiffen und Pfiffen, Plakaten und so weiter, das finde ich auch in einem Rahmen, den man als Zuschauer sich herausnehmen darf. Ich meine, im Fußballstadion wird auch gepfiffen, da wird auch ein Plakat aufgehangen. Das in diesem Rahmen, ne, solange da jetzt keine Beleidigungen kommen und keine Handgreiflichkeiten, ne, oder sonst etwas, da ist das alles völlig in Ordnung und völlig ne, im Rahmen dessen, was normal ist. Mehr darf es halt nicht sein. Ne? Und ich glaube, mit Pfiffen und so, da sollte jeder Sportler umgehen können. Das ist Bestandteil des Spiels, also des, wie soll man sagen, des Spiels, ja, doch des Spiels, aber mehr auch nicht. Insofern gut. Ganz gut.
Wollen wir vielleicht auch nicht zu viel Worte darüber
verlieren? Ich möchte noch eine Sache, du hast gesagt, der Sprecher war, wie hast du gesagt, so schön kompetent und seriös. Etwas, was wir auch gerne wären, aber leider viel zu selten sind. Dementsprechend kommen wir dann aber mal direkt zur ersten Etappe.
Genau, also man erwartet bei so einer ersten Etappe, oftmals ist es ja so, dass es dann eine Bergwertung auch mitten in der Etappe gibt. Man erwartet da so eine kleine Ausreißergruppe, die sich jetzt überwiegend nur deshalb zusammensetzt, weil jeder so ein bisschen die Hoffnung hat, mit einem Bergpunkt, den man dann ergattern kann auf so einer vierten Kategorie Bergwertung, dass man dann einfach am Ende des Tages da auf dem Podium steht, das Bergtrikot sich überstreift und da einfach dann auch am nächsten Tag so eine gewisse Aufmerksamkeit erfährt. So war es auch diesmal, da haben sich drei kleine Teams abgesetzt, ein Fahrer von Direct Energy, Jérôme Cousin, dann Joan Offredo und dann war es noch Kevin Ledanois, der bereits vor einigen Jahren U23-Weltmeister war, also eine Gruppe, die man vom Namen her schon kennen konnte. Jeder von den dreien hat schon seine gewissen Erfolge, aber es war so eine typische Gruppe. Das war der erste Angriff des Tages, alle drei gleich vorne weg. Hinten wurde nicht ordentlich nachgefahren, war auch nicht zu erwarten. Jeder war froh, dass es dann ein Stück weit ruhiger wurde. Es kam zum Sprint. Kevin Ledanois hat sich durchgesetzt und damit war so ein Stück weit die Spannung des Tages, was die Ausreißer
trifft,
genau. Fast eigentlich im Prinzip schon durch. Vielleicht kleine Randnotiz. Ich persönlich habe mich gefreut, dass Jérôme Cousin nicht das Bergtrikot erobert hat, weil er auf einer der Etappen von Paris-Nizza dieses Jahr Nils Pollitt, möchte ich fast sagen, so ein Tagessieg,
ach, der das
geklaut hat. Also der hat sich da auf den letzten Kilometern einfach ans Hinterrad von Pollitt gesetzt, hat sich ziehen lassen bis ins Ziel, hat Pollitt zu verstehen gegeben, er könne nicht mehr, hat ihn dann später abgehängt. Sehr, sehr unschön. Manch einer mag es als clever bezeichnen. Ich fand es ein Stück weit, muss ich fast sagen, unfair. Er hat das gleiche Spiel wieder versucht, nur diesmal war es nicht erfolgsversprechend, von daher hat es mich an der Stelle gefreut.
Sowas kann man halt nur einmal machen, ne? Und da muss man sich überlegen, wenn man es einsetzt. Und das war dann an der falschen Stelle eingesetzt. Ja.
Genau. Und was sicherlich jeder von uns dann erwartet hätte, wäre dann so eine Sprintankunft gewesen. Es gab ja, und das hatten wir in der letzten Sendung ja auch schon diskutiert, es gibt ja wahnsinnig viele Sprinter, die wir etwa auf dem gleichen Niveau sehen. So vielleicht so 10 Stück, die alle bei entsprechender Rennsituation oder Ausgangslage dann auch mal vielleicht gewinnen können.
Oder auch, die man vielleicht sagen muss, je nachdem wie, also dass die Nuancen der Sprintankunft da auch den Unterschied machen können, ne? Ob jetzt ein Degenkolb vielleicht mit vorne mit reinhält und es erreichen kann oder ob jetzt ein Kittel da die besseren Karten haben wird, ne? Also dass schon kleine Unterschiede in der Ankunft selber den Unterschied machen können, wer an dem Tag vielleicht Mitfavorit ist und wer nur so eine Außenseiterrolle hat.
Also ja, oder wer noch einen Helfer dabei hat, der vielleicht nochmal die entscheidenden 100 Meter nochmal Tempo machen kann. Ja, also sehr, sehr ausgeglichen und aus meiner Sicht, ja, hat jeder dann drauf gewartet, was passiert denn jetzt noch im Sprint.
Aber kam aber alles anders. Viele Sachen passierten noch kurz vorher, die dann eigentlich am Ende des Tages mindestens genauso wichtig waren, wie das, was sich sozusagen im Sprint abgespielt hat. Ich glaube, 10 Kilometer vor Ende der Geschichte war der erste Sturz und ich muss gestehen, ich weiß schon gar nicht mehr, wer da alles irgendwann irgendwie gestürzt ist. Ich habe irgendwann den Überblick auch verloren. Also auf jeden Fall mit dabei war, glaube ich, Richie Porte ist gestürzt. Dann, wie heißt da der kleine Kolumbianer?
Adam Yates. Adam Yates ist gestürzt. Bernal hat es erwischt.
Bernal, genau, den meinte ich. Den ich, möchte also, ich an dieser Stelle direkt erwähnen, den ich später irgendwie in der Nachführarbeit oder als er wieder ans Feld gefahren ist, irgendwie sehr beeindruckend fand. Also da fand ich den sehr stark. Wie er da alleine ohne irgendwen einfach Vollgas gegeben hat, fand ich Hut ab. Also hat mir sehr gut gefallen.
Ja, also was man vielleicht auch sagen muss, ist ein Sturz, der jetzt nicht vorne im Feld passiert ist, sondern eher weiter hinten, hat dann auch ein paar Fahrer getroffen, die vielleicht für sich bewusst die Entscheidung für sich getroffen haben, dass sie sich eher hinten positionieren im Feld. Dazu hat einfach Adam Yates gehört. Wäre der Kerl weiter vorne gefahren, wäre ihm nichts passiert, aber den ganzen Tag über hinten im Feld, und das war dann im Prinzip dann auch die Quittung. Er ist dann mit gefühlt mit dem ganzen Team dann hinten.
Ja, Richie Porte, Adam, das war so eine Gruppe, ne? Porte, Yates, Roland, Pierre Roland, wer war da noch bei? Chris Froome dann später ist auch mit dieser Gruppe, um da vielleicht vorwegzugreifen, mit ins Ziel gekommen. Das war ja dann so die Gruppe der geschlagenen Favoriten. Chris Froome, vielleicht das auch direkt aufgegriffen. Der wurde mal von Rick Zabel mal weggecheckt. Das war
richtig, richtig.
Also es ging,
da war dann halt
Situation war ein bisschen so, ne, alle wollten nach vorne, vielleicht auch durch diese Geschichte, ich glaube, das war bei Kilometer 4, 5, so ungefähr vom Ziel. Oder 7? Naja, auf jeden Fall.
Bisschen weiter.
Nach dem ersten Sturz bei Kilometer 10 und dann der 3-Kilometer-Linie auf jeden Fall, ab der ja das komplette Feld in einer Zeit, wenn man zusammen ist, gewertet wird. Alle waren vielleicht auch durch diesen Sturz ein bisschen nervös und dachten sich, oh, wir müssen nach vorne, wir müssen nach vorne. Und dann irgendwann wurde die Straße zu eng und Rick Zabel, ne, ein Zabel, wo ein Zabel ist, da ist nicht viel Platz für andere, hat dann einfach mal kurz den Ellenbogen ausgefahren, wahrscheinlich auch gar nicht wissend, wer da kommt, und ist ja auch egal, ne? Also warum soll man Respekt davor haben? Und hat Chris Froome weggecheckt. Und man hat das auch im ersten Moment gar nicht gesehen. Und ich habe auch gehört von Leuten, man hat es auch später dann erst gesehen, okay, Chris Froome hat irgendwie das Trikot dreckig. Und dann hat man erst erkannt, dass er gestürzt ist. Und in der Zeitlupe später, fand ich jedenfalls, hat man auch erst wirklich so mitgekriegt, wie knapp das war. Weil das hätte auch wirklich sehr, sehr böse ausgehen können. Hast du es gesehen?
Ja, gut. Hey, ich habe es schon gesehen. Ich muss sagen, das weggecheckt, das hört sich jetzt böser an, als es jetzt tatsächlich gelaufen ist. Ich meine, da gab es eine Welle von links und letzten Endes schaut jeder, dass er noch irgendwie auf der Straße bleibt, und Chris Froome hat dann doch noch vehementer als andere Fahrer in der Umgebung versucht, da Plätze gut zu machen, und wenn er in eine Lücke geht, muss er damit rechnen, dass vielleicht die Lücke, die aktuell noch da ist, vielleicht 2 Sekunden später nicht mehr
also
da ist.
Das,
und
okay, wenn das negativ klang, das meinte ich gar nicht so. Also Zitat eines Profis, der auch mal in die Top 10 einer Grand Tour gefahren ist, der oder ich, ne? Und Rick Zabel denkt sich dann auch, entweder ich stürze jetzt oder der stürzt, und dann lieber er, ohne zu wissen, wer da kommt. Und aber was ich meinte eben noch, da war so ein weißer Poller am Straßenrand, und da ist Chris Froome ja wirklich, ich will nicht sagen Haaresbreite, aber da hätte er da nicht gefehlt. Und wenn er da vorgedonnert wäre, das muss man sich einfach mal vor Augen mal führen, dann wäre die Tour für ihn vorbei gewesen, da bin ich felsenfest von überzeugt.
Also weißt gut, du? So genau habe ich es nicht mehr in Erinnerung.
Doch,
ich meine,
da
wären auch so Banden gewesen. Aber
genau, da war so ein weißer Poller, und ich wette mit dir, wenn er da vorgefahren, also der hätte nur maximal 30, 40 Zentimeter weiter links fahren müssen. Also zum Glück hat er den Check gekriegt und ist weit genug weggegangen, sonst wäre er da vorgefahren, und dann wäre die Tour, da würde ich sehr viel drauf wetten, für ihn beendet gewesen. Weil das war ein Ding, das war bestimmt so 15, 20 Zentimeter hoch, unten mit einem Umkreis von vielleicht 80 Zentimetern, der wäre kopfüber über den Lenker geflogen, also ohne Frage.
Da also, muss er natürlich einem Rick Zabel dankbar sein, dass der so früh erkannt hat, oh, jetzt wird es gefährlich für den Chris. Da
ja, schiebe ich dir lieber mal ein Stückchen weiter zur Seite.
Genau, pass auf dich.
Ja, genau.
Nee, ja. Aber man muss schon sagen, also klar, viele, viele Stürze hinten raus. Chris Froome dann in der Gruppe hinten. Der einzige Fahrer von Sky, der dann letzten Endes auch vorne noch dabei blieb, war Geraint Thomas, der sich ja auch Hoffnung macht, vielleicht je nach Rennverlauf die Kapitänsrolle übernehmen zu können. Von daher schon sehr, sehr viel Spannung auch innerhalb der Teams. Also ein Quintana hat es später dann noch erwischt. Wir haben die Dreierspitze von Movistar angesprochen. Quintana vielleicht sogar noch mit dem größten Pech von allen, 3,5 Kilometer vor Schluss,
Einspruch,
mit dem Defekt.
Aber ich habe jetzt mehrfach auch schon den Kommentar und gehört und gelesen, Pech, klar, einen Platten da zu haben ist Pech, genauso wie Kittel ja auch zum anderen nächsten Tag einen Platten, obwohl da war es auch ein bisschen, Aber hätte der nicht die 500 Meter noch rollen können?
Nein, also
nein, bist du sicher?
Das, was ich, das, na, ich okay. bin nicht
wie
auf
sicher?
Dem Fahrrad gesessen. Wenn ich auf dem Fahrrad gesessen wäre, wäre das Fahrrad vorher kaputt. Aber man hat wohl gelesen, da hätte er wirklich einen Schlag auf beide Reifen bekommen. Da wäre es, hätte sich nicht nur um Platten gehandelt, sondern das wäre kaputt gewesen. Also es wäre, wenn er weitergefahren wäre, gefährlich geworden. Also das habe ich jetzt gelesen. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt stimmt. Klar, man kann sagen, gut, 500 Meter, die bekommt man auch mal mit zwei Platten, je nachdem, noch hin, dass man sich zumindest da reinmogelt. Aber was man gehört hat, war es jetzt einfach nicht möglich. Gut, kann ich jetzt nicht beurteilen. Mhm. Möglicherweise ist es so, vielleicht ist es auch eine Schutzbehauptung. Kann genauso gut sein.
Kommen wir vielleicht am Ende der ganzen Geschichte, wenn wir nach der neunten Etappe sind, also nach der letzten Etappe von heute, bei der Einordnung, wie es um die FEF steht. Weil, ja, dann kommen wir später nochmal zu. Also
er definitiv Pech? Mit das meiste Pech gehabt, 500 Meter vor dieser sicheren Zone. Dann hat er natürlich leider auch das Pech gehabt, dass die Fahrer, die ihm eigentlich hätten helfen sollen, durch den vorherigen Sturz hinten waren. Das heißt, Team Movistar hat anscheinend so eine direkte Zuordnung, welcher Helfer welchem Kapitän seinen Rat gibt, vielleicht auch in Abhängigkeit von der Körpergröße, dass man da schnell für Hilfe sorgt. Die Fahrer waren dann leider hinten. Das Ganze hat sehr, sehr lange gedauert.
Und der neutrale Teamwagen konnte ihnen wohl auch nicht so helfen, wie man wie es normal wäre, weil irgendwie noch ein anderes Problem da auch war. Das kann man
genau.
Auch
Ende vom Lied. Nochmal eine halbe Minute hinter der Froome-Gruppe. Also viele einzelne Grüppchen. Vorne etwa ein 60-Mann-Feld. Ich glaube, der Sprint auf der Etappe, auch wenn es ums gelbe Trikot ging, war jetzt fast sogar, was die Nachberichterstattung angeht, so ein bisschen
absolut
hinten angestanden. Klar, am Ende einer der Favoriten, Gaviria, hat das Ding gemacht, auch souverän. Sagan ist vom Hinterrad nicht mehr an ihm vorbeigekommen. Überraschend für mich, also hat die Etappe als Zweiter beendet, Sagan. Überraschend für mich, dass ein Marcel Kittel auf der Etappe dann noch Dritter wurde, der sicherlich den größten Endspeed hatte und bei einer besseren Positionierung mal wieder das gelbe Trikot hätte erobern können. Also so stark habe ich jetzt ihn im Vorfeld gar nicht gesehen, was die letzten Ergebnisse angeht. Von daher war ich da positiv überrascht. Gut, auf die weiteren Platzierungen, denke ich, müssen wir gar nicht groß eingehen. Es war Greipel, Degenkolb.
Toni Martin hat im Finale vielleicht auch gefehlt, der ja auch irgendwo hinten mal einmal eingepackt war. Ne,
ja, das aber ich glaube, jeder Fahrer oder jeder Sprinter hatte irgendwelche Fahrer, die da gefehlt haben. Degenkolb war noch in den Top Ten, das ist sicherlich vielleicht noch erwähnenswert. Ansonsten, das Prägende war natürlich dann auf der ersten Etappe natürlich gleich die Zeitabstände. Also es gab eine Gruppe, die hatte, meine ich, 51 Sekunden Rückstand da drin. Port, Froome, Yates.
Ja, alles, was Rang und Namen hat, ne? Außer Quintana.
Also ich würd jetzt sogar sagen, die Top-Favoriten, wenn jetzt Port, Froome und Quintana nennst. Ich denke, es gibt wenige Tipps, die diese drei Fahrer jetzt so ganz oder so gänzlich vom Podium aussparen. Also ja, das sind sicherlich drei ganz, ganz heiße Eisen. Klar, es gibt da noch weitere Favoriten. Wenn wir vielleicht mal auf die Fahrer eingehen, die es jetzt geschafft haben, da durchzukommen. Tom Dumoulin, sicherlich ein Fahrer, der davon profitiert und dem das auch gut tut, dass jetzt ein Chris Froome oder auch ein Port, die man am Berg doch ein bisschen stärker noch einschätzen kann, dass die nicht vorne mit dabei sind. Nibali hat es mal wieder geschafft, sich schadlos zu halten, muss man sagen, ist auch eine Qualität.
Thomas?
Roman war Thomas, klar. Der muss sich aber zumindest nicht vor der Sky-Übermacht fürchten, weil er da dazugehört. Ein Fahrer, der sicherlich davon profitiert, in Romain Bardet, der, da werden wir auch noch später drauf kommen, sicherlich im Zeitfahren nicht im besten Team ist und der auch Puffer braucht für die Roubaix-Etappe. Von daher hat es die Tour aus meiner Sicht jetzt eher spannender gemacht als langweiliger. Von daher war ich da eigentlich so vom Ergebnis her eigentlich ganz, ganz froh. Also, weil es die Fahrer erwischt hat, die vielleicht noch das beste Team, die besten Helfer haben und es schon relativ früh viel Action ins Rennen bringt, meine Meinung.
Es ist wie, als wenn man von Anfang an irgendwie, was wir schon mal öfter nicht in der Form angesprochen haben, aber was man sich auch überlegen könnte, die Teams mit einer finanziellen Übermacht mit einem Defizit starten lässt, ne? Oder einem Handicap, wie es in anderen Sportarten auch gibt.
Von daher sehr, sehr viel Feuer drin, gleich auf der ersten Etappe beim Team Movistar. Zwei von drei Kapitänen zumindest noch vorne dabei. Landa und Valverde haben sich schadlos gehalten. Die 1:12 für Quintana sind natürlich dann auch schon jetzt kein Ausschlusskriterium für ihn als Kapitän. Ich denke, in den
lass uns mal einordnen, wo die Pfeffs jetzt stehen, wenn wir das Zeitfahren noch mit dabei haben. Ich glaube, weil dann haben wir das genauere Bild, finde ich. Ja?
Machen wir das so, genau. Ja?
Kommen wir zur Etappe Nummer 2. Hatten wir auch vorher wieder so ein bisschen angekündigt als Sprint-Etappe. Ne? Übrigens noch, finde ich, zu erwähnen, alles, was wir vorher überlegt haben, könnte Wind oder so eine Rolle spielen. Bei der ersten Etappe hat überhaupt nichts gemacht. Ne? Nö. Also es gab, jetzt muss ich auch noch niesen. Jeder, der mich mal live niesen gehören hat, der weiß, dass das epochal ist.
Wind also hat nur vielleicht doch, nee, ich muss jetzt vielleicht doch nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Es gab einen Fahrer, den es auf der ersten Etappe heftiger erwischt hat als alle anderen Fahrer. Das war der Fahrer Lawson Craddock vom Team Education First, der sich wohl auch ein Schulterblatt gebrochen hat, im ganzen Gesicht geblutet hat, der es dann aber auch tatsächlich noch ins Ziel geschafft hat. Und ich muss sagen, vor solchen Leuten habe ich einen Wahnsinnsrespekt, vor allem in Zeiten von Neymar und so weiter.
Ist der noch weitergefahren dann? Weil ich sehe ihn gar nicht nach in der Liste der ausgeschiedenen Fahrer.
Er fährt bis heute.
Ah, ja. Okay. Krass. Mit einer gebrochenen Schulter, mein lieber Scholli. Ja, hast du recht, also muss man erwähnen. Ich glaube, der hat doch irgend so ein Projekt jetzt gemacht, irgendwie 500, der spendet irgendwas für jeden weiteren Tag, den er noch fahren darf, im Sinne von noch dabei bleiben darf. Jetzt muss ich mir dank des Niesens nochmal kurz die Nase putzen, das wird ja immer schlimmer hier mit mir. Fangen wir an, Etappe 2. War jetzt die Etappe von, wo haben wir es genau? Wir hatten es sonst immer so schön namentlich auch erwähnt. Ich habe es doch notiert. Etappe Nummer 2 war die Etappe von, aber ich kann es nicht aussprechen, Moulin-Saint-Germain nach La Roche-sur-Jean.
Oui? Sur-Jean, glaube ich, aber
naja,
du kannst Namen jetzt auch kein nicht aussprechen. Bin jetzt auch kein Franzose, von daher ist ein Tipp. Okay, ja, zweite ist Etappe. Wieder eine Flachetappe und wie man so aus der ersten Woche bei Flachetappen von der Tour kennt, kleine Spitzengruppe, die man wegfahren lässt. Interessant diesmal, dass sich diese Spitzengruppe sehr, sehr schnell verpulverisiert hat. Also diesmal Bergwertung bereits nach meine 28 Kilometer und jetzt ist es natürlich so, wenn auf der ersten Etappe nur eine Bergwertung der vierten Kategorie ansteht, am zweiten Tag auch nur eine der vierte Kategorie. Und wenn dann nicht der Bergkönig der ersten Etappe dann auch diesen Punkt auf der zweiten Etappe holt, dann am Ende das Gesamtklassement-Ergebnis entscheidet, wer jetzt da im Bergtrikot antritt. Jetzt ist es so, dass wenn natürlich eine Gruppe geht am ersten Tag, die 90% des Fahrtwegs vorne ist und dann am Ende so platt ist, dass sie noch ein paar Minuten verliert, das mit 28 Kilometern noch recht, sag ich mal, einfach zu bewerkstelligen ist, da dran zu bleiben, sich danach zurückfallen zu lassen und dann zeitgleich mit dem Sieger anzukommen. Das hat sich ein Fahrer des Teams Wantigroup Cobert auch gedacht. Das ist der Dion Smith, seines Zeichens ein recht schneller Mann. Also man kann ihn auch als Sprinter bezeichnen, der sich gedacht hat, Mensch, so ein paar hundert Meter bergauf bei akzeptabler Steigung, das kriege ich hin, ist da mit nach vorne gegangen, hat sich den Bergpunkt ersprintet und dann ist die Drei-Mann-Spitzengruppe sofort nach 28 Kilometern auseinandergebrochen mit dem Ergebnis, dass eine französische Legende, Sylvain Chavanel, und mittlerweile muss man sagen auch eine Führende. Legende der Tour,
ja.
Der die meisten Tour de France-Teilnahmen überhaupt hat, meine 18 Stück, dass der dann ja 80% Etappe alleine gefahren ist. Also
ist auch seine letzte? Ne,
ja.
Vielleicht auch hat er sich irgendeinen Tag sowas gewünscht und das war ja dann die perfekte Gelegenheit. Also ich glaube, wenn man ihn nicht heute, gestern in dieser Aktion gesehen hätte, wäre es irgendwann zu so einer Art Sache bestimmt gekommen. Ich stelle mir gerade vor, 18 Tour de France, als Sylvia Chavanel das erste Mal die Tour de France gefahren ist, da waren wir, wie alt war ich denn da? 25. Überleg mal, wie alt warst du da? 13? Hallo?
Na, nee. Wann war das? 2001?
Naja, rechne mal dein jetziges Alter minus 20 plus 2, du Pfeife.
Ja.
Du warst sehr jung.
Ich war sehr jung, aber ich würde mich als einen bezeichnen, der die Tour de France-Karriere von Sylvain Chavanel von Stunde Null an begleitet hat. Von daher, ja, vielleicht ist das auch was, worauf man irgendwann mal stolz sein wird. Aber was ich auch fand, was ihn auszeichnet, das war dann ein Fahrer, der, obwohl das ganze Unterfangen hoffnungslos war, das Ganze auch in Würde hinter sich gebracht hat. Es hätte jetzt genügend Fahrer gegeben, die gesagt hätten, gut, ich habe jetzt noch 170 Kilometer vor mir, ich bin alleine, ich lasse mich da jetzt einholen. Das Feld hätte darauf reagiert, indem es noch langsamer gefahren wäre und wir hätten eine Etappenankunft vielleicht so um 19.30 Uhr gehabt. Haben wir sehr häufig schon erlebt, vorrangig jetzt bei der Vuelta, muss man sagen, dass man dann vielleicht mal irgendjemanden noch hat, der dann ausreißt, aber dann doch nicht durchzieht. Und ich war ihm ganz dankbar, dass er dann halt zumindest das Ganze in Würde hinter sich gebracht hat. Und hat zumindest
Fahrer alter Schule, muss man vielleicht so sagen.
Und der Werbeeffekt ist natürlich ein ganz besonderer, wenn man da die ganze Etappe gefühlt alleine vorne fährt. Das Teamauto, sein Teamtrikot war häufig zu sehen. Ja, aber war jetzt keine richtig spannende Etappe. Spannend eher wieder hinten raus. Da gab es einen heftigen Sturz. 1,5 Kilometer, meine ich, vom Ziel in einer Rechtskurve. Man kann jetzt natürlich sicher darüber streiten, war der Kurs am Ende, war der jetzt zu gefährlich. Ich bin immer der Meinung, es sollte jeder Fahrer dann doch für sich so ein bisschen selber entscheiden, was er da dann wirklich riskiert. Klar, es ist schwierig jetzt mit einem Feld, weil es dann doch immer wieder Fahrer gibt, die dann vielleicht dann doch mal ein bisschen schneller in eine Kurve fahren und andere umreißen. Mhm. Letzten Endes sind es Rennunfälle, die passieren. In dem Fall haben sie jetzt dazu geführt, dass wirklich einige der Sprinter frühzeitig schon erwischt hat und letzten Endes nur 10, 15 Fahrer dann in den finalen Sprint kamen und der stärkste davon war dann Peter Sagan. Mhm.
Vorher erwischt hat es auch noch vielleicht das, oder ich denke, das muss man erwähnen, Luis Leon Sanchez, der mit Sicherheit als Helfer von Vogelsang einer der wichtigsten oder sein wichtigster Helfer im Gebirge auch schlimm gestürzt ist. Mehrere Rippen waren, glaube ich, durch und so weiter und so fort. Also
er hat sich wohl den Ellbogen gebrochen.
Ah, okay. Ja, ich habe auch was von Rippen. Also das eine muss ja das andere nicht ausschließen, umso schlimmer. Gehört, also auch da, ne, wenn wir ihm gute Besserung wünschen, klingt albern, aber nichtsdestotrotz, vielleicht bringt es ja was. Kann ja nicht, Schaden tut es mit Sicherheit nicht. Also Vogelsang deswegen im Hochgebirge. Wird mehr auf sich alleine gestellt sein. Ich denke, fürs Zeitfahren war es jetzt nicht die große Schwächung.
Doch, es ist Luis Leon Sanchez ist schon ein exzellenter Zeitfahrer. Wenn der dabei gewesen wäre, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Astana nochmal so 20 Sekunden schneller dran gewesen wäre, wenn nicht sogar mehr. Also wir haben heute im Teamzeitfahren, ich will jetzt noch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber schon auch erlebt, dass ein Team, das jetzt wirklich 1, 2 richtig starke Zeitfahrer am Start hat, da sehr, sehr stark von profitiert, auch wenn der Rest des Teams vielleicht nicht so, so überragend gesetzt ist. Gut, aber zurück zur zweiten Etappe. Was für mich noch ein bisschen überraschend war oder ich muss sagen enttäuschend war das Auftreten von John Degenkolb. Also der hat es in die letzten 10, 15 Fahrer da wirklich geschafft. Es ging dann am Ende bergauf und hat sich da dann von Peter Sagan so ein bisschen bedrängt oder in die Bande gedrängt gefühlt, hat dann aufgehört zu sprinten.
Da habe ich
und das fand ich dann schon.
Da habe ich einen O-Ton von ihm gehört, der hat gesagt, da hat es in dem Moment die Wahl gegenhalten und vielleicht in der Bande landen oder kurz zurückstecken. Also da und fand ich nach Sicht des Ablaufs, ne? Also Sagan ist ja schon eine Welle gefahren. Ich meine, eine Bestrafung wie, war das letztes Jahr, wo Sagan?
Ja, aber
das wird man sich nicht mehr erlauben. Aber war das
ganz zum einen, aber ich finde, es gehört zu einem Sprint dazu. Ich meine, wenn jetzt so ein Peter Sagan von links wirklich an einem John Degenkolb vorbeischießt, dann hat es vielleicht auch ein bisschen was mit dem Tempo von John Degenkolb zu tun. Vielleicht sollte man sich die Frage auch mal stellen. Also ich finde es dann schon ein Stück weit albern, wenn man sich da wegen jedem Käse da wirklich da beschwert. Und es gab ja Aussagen von anderen Sprintern, die das Verhalten da jetzt von John Degenkolb oder jetzt das Sprintverhalten von Peter Sagan da jetzt nicht kritisiert haben. Ich denke auch, wenn das Ganze, jetzt sag ich mal, 100% fair abgelaufen wäre, dass man dann John Degenkolb jetzt auch nicht unter den ersten drei gesehen hätte. Und das finde ich schon bedenklich, wenn man bedenkt, wie wenig Sprinter von Klasse wirklich da im Finale dabei waren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich schwarz für die zukünftige oder weitere Karriere von John Degenkolb.
Ja, so drastisch würde ich es jetzt nicht formulieren. Also warten wir mal ab. Also ich möchte die Karriere von John Degenkolb jetzt nicht an dieser Stelle schon in die Tonne drücken. Da würde ich jetzt schon nochmal die gesamte Tour erwarten. Also ich, selbst wenn er auch durch seine Vorgeschichte und alles, was passiert ist, in dem Moment einfach nur vorsichtiger agiert als andere, ne? Möchte ich jetzt mal nicht verurteilen oder deswegen alles direkt so schwarz sehen. Erwarten wir mal.
Okay. Ja, gut, was man vielleicht generell zum Abschluss der Etappe noch sagen kann, dadurch, dass Peter Sagan die Etappe gewonnen hat, Gaviria in den Sturz verwickelt war, wäre sicherlich spannend gewesen, Gaviria bei der Etappe auch nochmal gegen Sagan sprinten zu sehen. Hat natürlich Sagan einmal mehr das grüne Trikot übernommen, kann morgen, meine ich, an Erik Zabel vorbeiziehen oder zumindest ausgleichen, genau weiß ich es nicht. Und hat dann natürlich sich auch das gelbe Trikot gesichert.
Ich hatte gerade den Gedanken, Rick Zabel heißt der. Wie alt sind wir eigentlich schon, dass wir die Väter der Renner von heute schon noch kennen? Mann, Mann, Mann. Na, mehr braucht man aber zu dieser Etappe, denke ich, dann auch nicht sagen. Der Kittel hatte kurz
einen Kilometer. Defekt, so 7 Kilometer vom Ziel.
Ja, da ist er gesprungen irgendwie, habe ich gelesen, und hat sich dann 2 Platten eingefahren.
Ja,
und
also er wollte 7 Kilometer vom Ziel, wollte er abkürzen oder Position gut machen, ist jetzt dann deshalb direkt durch den Kreisverkehr durch.
Macht er, glaube
ich. War jetzt im Nachhinein keine gute Idee.
War keine gute Idee. Nee, war, aber sowas finde ich dann wiederum, also ne, ich brauche es nicht zum 100. Mal ja sagen, mein Herz schlägt nicht nur für ihn oder nicht übermäßig für ihn, aber sowas finde ich dann auch wieder, ja, wenn er das auch nur im Interview gesagt hätte, okay, ich wollte abkürzen, war keine gute Idee, das ist, sowas finde ich sympathisch dann wiederum. Was sagen wir denn zu Cavendish jetzt? Die ersten 2 Male ist er gar nicht aufgetaucht, oder? Schade. Also finde ich, du findest nicht, weil ich weiß.
Naja, ich sag mal so, für mich ist es ein Fahrer wie der andere, also das Ziel mit den 34 Etappensiegen, das, also ich sehe es nicht mehr wahr werden.
Nee, ich auch nicht.
Ich meine, er wird jetzt nicht schneller, die Konkurrenz wird jetzt auch nicht weniger.
Und nicht älter, jünger. Ja, er wird ja nicht jünger, die Konkurrenz ist nicht älter. Ja, ja.
Also ich schließe es nicht aus, dass er auch mal eine Etappe gewinnt, aber das Glück ist bis jetzt auch nicht auf seiner Seite, muss man ganz ehrlich so sagen.
Greipel, vielleicht auch nochmal erwähnt, beide Etappen jetzt irgendwie in den 20ern oder in den hohen 10ern reingekommen. 12.
Naja, nee, gestern.
12. 12. Oder was hat
er? Naja, nee, gestern 4.
Ach, nee, Quatsch, 4. stimmt, das war die Gesamtwertung. Aber davor die Etappe war 24. Fühlt sich wohl auch auf in einer guten Verfassung, also so zumindest auf einem guten Weg. Ne? Also vielleicht macht er den Froome und ist in der letzten Woche richtig fit. Wenn er dann in Paris gewinnt, soll es mir recht sein.
Also ich sag mal so, ähnlich wie bei Degenkolb, also sicherlich noch gut genug, um in einem Massensprint da vorne mit reinzufahren, aber da wirklich die Qualität, um da dann auch mal gegen Gaviria, Sagan, Demar, vielleicht auch Cavendish, Grünewegen und so weiter dann zu gewinnen.
Da muss alles
dann passen. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Vielleicht in einer Konstellation, in der es mal 3, 4 andere Favoriten erwischt und er dann vielleicht auch mal dann noch das Glück hat, ein gutes Hinterrad zu haben. Dann möglicherweise, aber.
Ja, also es muss halt alles zusammenkommen und bei anderen halt einiges schieflaufen. Ich glaube, dann geht es im Moment. Aber auch da würde ich gerne, warte ich mal einfach ab, wie sich das in der letzten Woche oder in den kommenden Wochen gestaltet. Ne? Wenn nach den ersten schweren Tagen dann vielleicht auch mal so eine Sprintankunft wiederkommt, da möchte ich ihn noch nicht abschreiben.
Okay. Bevor wir jetzt noch zum Zeitfahren kommen, oder wolltest du noch zur Etappe was sagen?
Nee, eigentlich nicht.
Also bevor wir jetzt noch zum Teamzeitfahren kommen, noch 2 kurze Ergänzungen. Lawson Craddock hat die Etappe überstanden.
Ja, genau, das habe ich auch gesehen.
Ist die meiste Zeit am Ende des Feldes gefahren, was furchtbar anstrengend ist, weil er jetzt nie direkt das Hinterrad von einem anderen Fahrer nehmen konnte, sondern immer so 10 Meter Abstand hatte. Das heißt, der Nutzen vom Windschatten war da deutlich geringer, als man es jetzt bei einem geschlossenen Feld erkennt. Und ein anderer Punkt vielleicht.
Moment, noch zusätzlich, also er war nicht nur hinterm Feld, also er war richtig hinterm Feld, ne? Nicht jetzt irgendwie nur so ein bisschen Abstand, sondern er hatte ja am Ende 2 Minuten auf den Vorletzten kassiert, ne? Also der ist alleine gefahren, weite Teile dann wohl, ne?
Also, na, das meine ich jetzt nicht. Was ich meine ist, er ist auch die ganze Etappe über immer in so einem 10 Meter Abstand gefühlt hinter dem Feld gefahren.
Mm, okay.
Das kostet unglaublich viel Kraft, wenn man jetzt wirklich nie den direkten Windschatten hat. Und darin ist sicherlich dann auch hinten raus begründet, warum er dann auch nochmal hat abreißen lassen oder warum er dann halt nicht das vielleicht erforderliche Risiko nehmen wollte, was ich aber auch verstehe mit einer so einer Verletzung.
Ja,
ich bin auf was ich noch, ja. Auf was ich noch hinaus will, vielleicht so das erste Zwischenfazit zu diesem neu eingeführten Bonussprint.
Ja.
Ich finde es ein Quatsch. Ich finde es nach wie vor ein Quatsch.
Was für ein Bonussprint? Ich habe da nichts von mitgekriegt.
Ja, so 15, 20 Kilometer vom Ziel mit diesen 3, 2 in 1 Sekunden. Also aus meiner Sicht abschaffen. Ein Quatsch. Also gestern hat jetzt, meine ich, dann mal ein Geraint Thomas mal eine Sekunde sich noch geholt.
Wo man jetzt denken könnte, wenn Team Sky mit einem riesigen Vorsprung jetzt das Mannschaftszeitfahren gewonnen hätte, dann hätte er vielleicht dadurch das gelbe Trikot im Vergleich zu jemand anders bekommen.
Ja,
gut, aber Peanuts.
Möglicherweise, aber wäre auch Quatsch gewesen, weil alle anderen waren ja auf der ersten Etappe hinter ihm.
Also, stimmt, ja. Das dachte ich mir, als ich das gesehen habe, ja.
Also ich glaube, die ursprüngliche Idee, dass man dann 15 Kilometer vorm Ziel dann noch die Gesamtklassements-Favoriten da um Bonussekunden sprinten sieht, das macht keinen Sinn. Also das würde dann vielleicht Sinn machen, wenn man nicht über 1, 2 und 3 Sekunden redet, sondern vielleicht, wie wir es schon in der letzten Folge gesagt haben, 10, 8, 6 beispielsweise, 10, 6, 4 oder sowas, das ist auch wirklich was bringt, aber am Ende da nochmal 1, 2 Kilometer vielleicht Vollgas zu fahren, um da möglichst gut positioniert zu sein und dann nochmal da zu sprinten, macht auch aus dem Grund keinen Sinn, weil es gibt diverse Teams, bei denen die Gesamtklassements-Favoriten dann noch sprintschnelle Leute dabei haben, die dann einfach sagen, gut, bevor jetzt, wenn jetzt irgendein Beispiel, vielleicht so ein Froome sich da eine Sekunde ersprintet, dann lasse ich als Team Movistar vielleicht mal Daniele Benatti gegen Froome sprinten und dann holt der Froome aber mal gar nichts.
Ja. Nee,
Könnte ich jetzt diverse Beispiele nennen oder ein.
Ich bin völlig bei dir. Also ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Also ich finde, das kriegt man kaum mit. Ich glaube, unsere Idee, die wird im kommenden Jahr umgesetzt, so ab den mittleren Etappen, ne, vielleicht ab den ersten Bergetappen oder bei den letzten Bergetappen, lieber am ersten Berg irgendwie eine Gutschrift von 10, 8, 6 oder am zweiten Berg meinetwegen auch, um den Anreiz einer Attacke zu geben, aber so in der Form, dass ich im Nachhinein jetzt. Finde ich, diese Neuerung wäre, was vielleicht auch Gedanke, vielleicht war es gar nicht so der Gedanke, dass man den die Top-Favoriten nach vorne locken will, sondern dass man alle Sprinter denkt, mit diesen paar Sekunden zu locken, weil sie dann ins gelbe Trikot kommen können, weil es ja die ersten zwei Tage aber das hätte auch nur für den ersten zwei Etappen gegeben, weil nach der Mannschaftszeitfahren werden die Karten neu gemischt. Also alles wenig durchdacht, sage ich einfach mal.
Ja, vor allem, man muss ja auch wissen, selbst bei den Zwischensprints, die teilweise mitten in der Etappe stattfinden, da halten sich die Sprinter zurück, weil die genau wissen, okay, am Ende der Etappe, da zählt's und wenn ich mich da jetzt verausgabe und hinten raus werde ich da nur Achter, habe ich nichts gewonnen. Also ja, war jetzt mal eine Überlegung, war jetzt eine Innovation, aber meine Tendenz geht in die Richtung.
Nee, lasst's. Abschaffen, ja. Also hat keinen Wert.
Okay.
Braucht man nicht, also das ist völlig klar. Ich gestehe, beim sich daran anschließendes Mannschaftszeitfahren vom heutigen Tag bin ich ein bisschen auf dich angewiesen, denn ich habe für meinen Nachhauseweg ziemlich genau 2 Stunden 10 gebraucht, anstatt einer Dreiviertelstunde und konnte deswegen die eingeplante Real-Life-Geschichte im Hause Hoff hier nicht mehr starten und es mir nicht mehr anschauen und konnte mir nur das Ergebnis kurz überfliegen. Deswegen bin ich quasi Zuhörer jetzt, während du mir beschreibst, was alles passiert ist und kann es dann aber vielleicht trotzdem mit das einordnen, vor allen Dingen in Bezug auf die Favoriten später. Also,
okay.
Favoriten waren ganz klar, ne,
also für mich war Team Sky der absolute Top-Favorit, muss man sagen. Gefühlt das halbe Team nationaler Meister im Zeitfahren war für mich das absolut klare Gewinnerteam. Mhm. Gesetzt im Prinzip für mich im Vorfeld.
Okay. BMC ist dann, die ist jetzt, ne, also wollen wir nicht zu viel verraten, aber wir können, ja, was soll's, also BMC hat's dann gemacht, sind aber doch auch, ich meine, Ron Dennis ist nicht dabei, der ja sonst immer da mit einer der Zugmaschinen ist, aber sind jetzt auch nicht die schlechtesten Zeitfahrer, also dass die es jetzt am Ende gemacht haben, knapp vor Team Sky natürlich oder zugegebenermaßen, ist jetzt aber auch nicht so überraschend. Die Zeitabstände insgesamt finde ich sehr, sehr wenig sogar. Gering.
Ja, was man vielleicht dazu sagen muss, man darf jetzt nicht das Ganze so verstehen, dass bei einem Teamzeitfahren die beste Zusammenstellung von einzelnen guten Zeitfahrern auch dann am Ende das beste Team oder die beste Zeit mit sich bringt. Das sieht man beim Team BMC beispielsweise ganz gut. Beispielsweise Greg van Avermaet ist ein überragender Teamzeitfahrer, der einfach die Qualität besitzt, mitzufahren, sehr tempofest ist und dann auch mal vorne 15 Sekunden Vollgas an der Spitze zu fahren und sich dann wieder zurückfallen zu lassen. Einfach immer mal wieder beschleunigen zu können und 15 Sekunden Vollgas zu geben. Das sind die Fahrer, die man im Prinzip bei solchen Rennen braucht. Damals auch ein Thor Hischoft.
Eigentlich super, die Klassikerfahrer, ne? Die auch schnell beschleunigen können, aus einer 90-Grad-Kurve heraus, dann mal Gas geben und dann hohes Tempo wieder halten können. Das ist eigentlich, ein Klassikerfahrer ist meist auch ein guter Mannschaftszeitfahrer.
Ja, also einfach Fahrer, die damit klarkommen, immer mal wieder auch kurz anzutreten, sich dann wieder kurz zu erholen, dann wieder anzutreten und so weiter. Viele Sprinter sind sehr, sehr gute Mannschaftszeitfahrer, muss man sagen, aber natürlich dann auch so Leute wie Greg van Avermaet, die dann eher in die Klassikerfraktion einzuordnen sind, das generell schon. Und BMT ist natürlich auch ein Team, das seit Jahren zu dessen Paradedisziplin das Mannschaftszeitfahren zählt. Als ich eingeschaltet habe, heute Nachmittag, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gedacht, okay, gut, die Reihenfolge der Teams ist erstmal so ein bisschen sonderbar. Es fängt an mit Mitchell & Scott, danach gleich Team Sky, dann gleich Team Movistar. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, da hat man jetzt natürlich gleich Teams zum einen vorne, die man vielleicht zu den besten Teams beim Mannschaftszeitfahren zählt, die man dann aber auch, was die Favoriten angeht, sehr, sehr weit vorne sieht. War irgendwie so ein bisschen verwunderlich, aber sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass es im Gesamtklassement einfach gewisse Verwerfungen bis jetzt gab. Was mir dann positiv aufgefallen ist, muss ich sagen, die erste Zwischenzeit, da habe ich mir gedacht, was ist denn heute los? Nach 13 Kilometern kam da eine Zwischenzeit, wo die ersten drei Teams, die diese Zwischenzeit, also das waren eben diese drei genannten Teams, alle innerhalb von ein oder zwei Sekunden waren, halt mehr da. Huiuiui, also wie eng wird das denn heute? Gut, hinten raus ist es noch ein bisschen auseinandergedriftet, aber
nicht, also dafür, dass wir vorher gesagt haben, also ich meine mich erinnern zu können, man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege, dass in der letzten Sendung ich gesagt habe, da werden die Zeitabstände nicht so groß sein und davon, dass davon von 2 Minuten und so weiter die Rede war, gut, zwischen dem ersten und dem letzten haben wir jetzt diese 3 Minuten ungefähr, ne? Aber die ersten 10 Mannschaften sind ja innerhalb von weniger als knapp einer Minute, ne? Das hätte man jetzt vorher, ich hab's angekündigt, ne? Aber ihr habt mir nicht glauben wollen.
Also, ja, also ich hab, ohne jetzt die genauen Inhalte der letzten Sendung nochmal hundertprozentig rekonstruieren zu können, ich bin davon ausgegangen, dass Sky sich deutlich stärker absetzt. Wenn man das Team einfach mal anschaut, Geraint Thomas, Weltklasse-Zeitfahrer, Gianni Moscon, Weltklasse-Zeitfahrer, schon italienischer Meister gewesen. Michael Kwiatkowski, polnischer Zeitfahrmeister, meine ich, Weltklasse-Zeitfahrer. Egan Bernal, und genau da könnte vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt liegen, sehr, sehr starker Fahrer, vor allem in den Bergen. Möglicherweise hat man so ein bisschen das Tempo gedrosselt, dass er noch dranbleiben kann. Möglicherweise ist hypothetisch.
Aber man hätte ihn dann auf ihn verzichten können.
Dann Chris Froome, ich glaube, über seine Zeitfahrqualitäten braucht man nicht sprechen. Dann hat man Jonathan Castroviejo, spanischer Zeitfahrmeister. Hat dann noch Wout Poels, der auch schon super Zeitfahren geliefert hat. Und dann hat man gut noch Luke Rowe, der am Anfang sich verausgaben durfte. Aber das sind 5, 6 Weltklasse-Zeitfahrer letzten Endes dabei, wo man sagen kann, gut, wenn die ordentlich zusammenspannen, muss da eine klasse Zeit bei rumkommen. Deshalb bin ich nach wie vor überrascht, dass es eben nicht so war, und ich gehe fast ein Stück weit davon aus, dass es der Tatsache geschuldet war, dass man Egan Bernal unbedingt vorne mit dabei haben wollte. Weil, und ich erkläre es dir gleich, weil ich auch der Meinung bin, also auch alle anderen, also Poels wäre vielleicht auch so ein Fahrer gewesen, der in den Bergen vielleicht dann noch ein bisschen so diese taktische Karte hätte spielen können. Man hat jetzt Froome, Geraint Thomas, und hat jetzt quasi mit Egan Bernal so eine dritte Karte. Und man weiß, dass Movistar 3 Fahrer hat, die man in die Attacke schicken kann, die fürs Gesamtklassement gefährlich sein könnten. Meine Überlegung ist, dass vielleicht Team Sky sich gedacht hat, okay, jetzt gucken wir mal, dass wir auch 3 Leute vorne mit dabei haben, dass man möglicherweise so den ein oder anderen Move da vielleicht noch covern können.
Okay. Das sozusagen,
also, dass man einen Egan Bernal jetzt nicht so aufraucht, dass der jetzt in diesem Zeitfahren auch 4 Minuten verliert, sondern dass, wenn jetzt ein Quintana angreift, man einen Egan Bernal vielleicht, wenn es in der früheren Phase ist, einfach mal mitschickt. Und ich traue das dem Bernal durchaus zu, dass der, wenn er nur am Hinterrad von Quintana fährt, dessen Hinterrad sehr, sehr lange halten kann. Das hat er dieses Jahr schon gezeigt.
Und auch
und dass man damit ein Stück weit nicht in die Situation kommt, wir müssen jetzt unbedingt hinten gleich nachführen und wir gehen da jetzt alle im Chaos unter, sondern dass man auch einfach da einfach eine gewisse taktische Vielfalt sich noch offen hält.
Absolut. Also ich glaube, dass die jetzige Situation, also dass diese drei Fahrer so weit vorne sind, definitiv den Movies, den Sky, dem Team Sky nur in die Karten spielen kann. Und auch das, eigentlich das, was man, vielleicht machen wir noch kurz das Zeitfahren zu Ende, um dann die Situation zu besprechen. Ich glaube, das ist irgendwie so vom Ablauf her sinnvoller. Also Team BMC gewonnen, Team Sky auf Platz 2, Platz 3, nicht wirklich überraschend, aber so weit vorne Team Quickstep, die wirklich da richtig reingehauen haben.
Halte ich voll dagegen. Also
ich hätte Mitte des Rennens
weiter vorne gesehen. Zur Mitte des Rennens habe ich mir gedacht, okay, Quickstep, die kassieren eine Minute. Die waren gefühlt nach 10 Kilometern mal in der Situation, dass sie nur noch zu viert waren. Haben dann auf 2 Leute sogar noch gewartet. Und das war jetzt wirklich am Ende richtig knapp. Dass die mit 7 Sekunden reinkommen, war für mich ein Wunder. Hätte ich jetzt niemals gedacht.
Aber wenn du es vorher, wenn du vorher gehört hättest, okay.
Vorher?
Das meinte ich.
Vorher ja, im Rennen haben sie sich noch sehr, sehr gut gefangen. Mitchell und Scott, wo du gesagt hast, gut, du hättest die weiter vorne erwartet. 9 Sekunden ist im Prinzip
nichts. Ja, ist nichts.
Und dann muss man natürlich sagen, gut, die haben jetzt auch einen Adam Yates, Mikkel Nieve, eine Situation, die ähnlich ist wie bei Movistar. Die müssen 2 zeitfahrschwache Leute am Ende mit durchschleusen. Das führt dazu, dass sie sämtliche anderen Helfer frühzeitig verrauchen. Ist einfach so. Das war in der Situation mit 9 Mann, wenn du dann 2 schwache hast, noch ein bisschen einfacher, weil du halt noch einen zusätzlichen starken Zeitfahrer einfach mit reinnehmen kannst ins Team. Bei 8 Leuten wird es schwieriger, vor allem wenn du weißt, ich muss am Ende auf 4 Leute runter. Oder ich muss nicht runter, aber beim 4. wird gestoppt und ich habe bei den 4 dann noch 2 dabei, die es jetzt nicht wirklich können. Dann wird es irgendwann haarig. Das ist, glaube ich, auch so eine Situation, die Movistar ein Stück weit auch zum Verhängnis wurde, ohne dass ich jetzt behaupten würde, Movistar wäre da um den Sieg mitgefahren, das sicherlich nicht. Eine Mannschaft, die mich absolut, oder wolltest du noch
was? Ja, ich habe, dazu nicht direkt, sondern zu was anderem. Was mich irritiert, dass in der Ergebnisliste Luis Leon Sanchez bei Astana drin steht. Das kann doch eigentlich nicht sein, oder?
Der ist nicht mitgefahren. Der ist okay. Raus.
Ja, eben. Deswegen war ich jetzt gerade so irritiert. Wird in der Ergebnisliste noch geführt. Kurios. Naja,
also ein Fehler. Team, das mich absolut überzeugt hat, war das Team Sunweb. Und das ist eben das, was ich vorhin meinte. Also ein Tom Dumoulin als überragender Zeitfahrer, der kann so ein Team einfach auch mitziehen.
Und ja, Michael Matthews.
Das ist da halt auch mal. Also ein Geschke ist sicherlich kein super Zeitfahrer. Der ist da halt einfach mitgeschwommen. Wenn du einen Fahrer hast, der dann auch sagt, ich übernehme die Verantwortung, fahr die langen Turns und zieh euch so ein bisschen mit, dann schafft es auch so ein Geschke mit ins Ziel. Und man muss sagen, so ein Michael Matthews ist ein überragender Mannschaftszeitfahrer. Der kann so kurze Prologe und Fahrer, die im Prolog stark sind, sind im Prinzip die perfekten Mannschaftszeitfahrer.
Dann vielleicht noch zu erwähnen, Sagan hat heute einen schlechten Tag, der konnte nicht mit durchfahren sozusagen, hat sich am Ende gut 2,5 Minuten eingepackt. Du hast es eben schon am Rande erwähnt, die Movies jetzt nicht weiter überraschend, nicht ganz vorne, aber eine Minute, hätte man denen vorher gesagt, die holt euch weniger als eine Minute auf Team Sky, hätten die wahrscheinlich auch gesagt, hippipp, hurra. Und ist damit
wow, also es sind normalerweise schon ein sehr, sehr gutes Zeitfahrteam.
Ja, aber eine Minute auf Sky oder weniger als eine Minute. Kann man nicht leben.
Ist eben gerade das Thema mit Quintana, Landa, wird es ein bisschen schwer. Aber ich möchte noch zurück zum Team, das den 6. Platz eingenommen hat.
Education.
Vielleicht für mich die größte Überraschung. Lawson Craddock
ja.
ist dieses Teamzeitfahren. Ich glaube, bis 10 Kilometer vom Ziel komplett mitgefahren, vorne komplett beim Team dabei. Ich wäre jetzt eher davon ausgegangen, dass er halt guckt, dass er sich hinten ranhängt und da einfach nur mitrollt und schaut, dass es halt im Zeitlimit schafft. Nee, der hat sogar einen richtigen Beitrag dazu geleistet. Von daher ist das jetzt so der Moment, wo ich sage, ich traue das dem zu, dass er die Rundfahrt zu Ende fährt. Ah, es gibt nur noch ein Problem und das ist nächsten Sonntag. Wenn der Roubaix übersteht, traue ich es ihm zu.
Ich sag mal so, wenn Radtrikots wie Fußballtrikots mit Namen hinten drauf sehen, dann sehe ich schon, wer hat auf deiner Wunschliste zu Weihnachten ein Craddock-Trikot.
Nein,
wenn die Farbe nicht wäre.
Nein, es ist jetzt nicht so, dass ich sonderliche Sympathien für den Fahrer hege.
Aber für die Einstellung, die dahinter steht. Ja.
Natürlich.
Das bin ich bei dir. Ich glaube zwar immer noch nicht, dass das durchhalten wird, weil ne, jetzt so die ersten zwei Tage und so, wenn es ins Hochgebirge geht, dann wird das, glaube ich, nochmal eine andere Nummer. Aber sein Kämpfergeist und alles, was dazugehört, in Ehren.
Das Hochgebirge kommt ihm sogar eher entgegen. Er ist ein super Bergfahrer. Berghoch hast du diesen Druck nicht, dass du wirklich jemandem direkt am Hinterrad fahren musst.
Ja, aber möchtest du mit einer gebrochenen Schulter bergab mit 80, 90 da runterkurven? Ich weiß nicht. Also ich...
Ja, gut, er hat natürlich schon noch die Möglichkeit, er fährt berghoch, möglicherweise so im Mittelfeld, einigermaßen weit vorne mit. Bergrunter lässt das ein bisschen langsamer angehen und dann ist er immer noch im Gruppetto. Also, gut.
Warten wir mal ab. Also, das ist ein interessanter so Hinterkriegsschauplatz. Kommen wir mal zu den Favoriten. Also, wir haben jetzt eben schon ein bisschen angedeutet, dass wir da mal so ein bisschen uns jetzt sortieren. Wie hat sich da was verschoben in den letzten Tagen? Oder hat sich überhaupt was verschoben? Ist irgendjemand schon komplett raus? Also um die Geschichte von Quintana aufzugreifen, man munkelt ja schon, dass im Team Movistar gesagt wird, Quintana ist damit als unser Kapitän ad acta gelegt. Ja, er ist nicht unser Kapitän mehr. Was mich so ein bisschen nämlich dann auch zu dem Schluss hat kommen lassen, dass diese Idee, der hätte noch die paar Meter zu weiterfahren können. Weißt du, wenn ich als Team, als Mannschaftsleitung sehe, der hätte da noch fahren können mit, der hätte noch die 500 Meter, weißt du, so fast offene Revolte, man munkelt ja auch schon, wird er das Team verlassen und so weiter und so fort. Also wenn sie ihn wirklich als Kapitän jetzt abgesägt haben, deswegen, dann ist das ganz, eine ganz, ganz komische Nummer, die man noch ganz genau im Auge behalten soll. Also,
ich sag mal so, falls man ihn abgesägt haben sollte, dann wäre er heute sicherlich nicht mit vorne angekommen, dann hätte man ihn vorher aufgeraucht. Und hätte ihn jetzt nicht mit ins Ziel geschleppt. Vor allem, man muss ja auch mal, mal so ehrlich sein, 1:12 ist eine ganze Menge, aber es gab genug Tour de France-Austragungen, wo der Vorsprung, der Rückstand und so weiter mal mehr als 1:12 war. Und Quintana hat durchaus die Möglichkeit.
Froome beim Giro.
Yep. Ja, also ich sag mal so, wenn jetzt ein Quintana jetzt 5 Minuten hätte, wäre das so ein Vorsprung, wo man sagen, oder ein Rückstand, wo man sagen könnte, gut, das macht jetzt nicht wirklich Sinn, weil wenn du jetzt angreifst und gewinnst 1 Minute, bei 4 Minuten wirst du dann eh gehalten und kommst nicht weiter vor. Aber bei 1:12 ist er zumindest immer noch die Möglichkeit, dass er als taktische Waffe eingesetzt wird. Warum soll ich denn jetzt nicht als Team Movistar auf der ersten Bergetappe mal einen Quintana als ersten Mal angreifen lassen? Mhm. Da bin ich mir relativ sicher, dass da Team Sky sehr, sehr schnell reagieren wird. Und genau dafür ist er immer noch auch wertvoll.
Ja, du, ich habe nur Gerüchte wiedergegeben, die man gehört und gelesen hat. Ne? Also ich sag nicht, dass das klug wäre, das zu machen, den jetzt. Aber ich glaube nicht, dass diese 1:15, auch wenn es nur dieser kleine Zeitraum ist, dass das etwas ist, was jetzt seine Rolle als Führender, als Leader, als einziger Kapitän, und nicht als einziger, aber als der Kapitän bestärkt, so rum mal gesprochen. Ne?
Das nicht. Also man muss ganz ehrlich sein und das ist sicherlich ein Handicap, definitiv. Auch andere Fahrer hatten auf der ersten Etappe da ihr Handicap oder haben es sich verschafft. Eine erste seriöse Aussage, wie es jetzt um die Teamführung bestellt ist, kann man sicherlich erst seriös nach der Roubaix-Etappe treffen.
Ja.
Und das ist eine Etappe, auf der wird es für einen Quintana schwer, da wird es für einen Landa schwer, je nach Verlauf auch für einen Valverde schwer und möglicherweise
auch für den Froome zum Beispiel. Ja,
ja, möglicherweise ist all das, über was wir jetzt gerade sprechen, ist das alles dann ad absurdum geführt, wenn wir diese Roubaix-Etappe hinter uns haben. Von daher muss ich sagen, Geraint Thomas, ein Fahrer, der auf dem Kopfsteinpflaster sehr, sehr gut klarkommt, der auch bei dem ein oder anderen Rennen im Frühjahr bereits gut klarkam mit dem Kopfsteinpflaster, da schon gute Ergebnisse erzielt hat in der Vergangenheit. Dass der jetzt an Position 3 ist, ist für Team Sky nicht die schlechteste Option.
Dann auch Dumoulin hat sich jetzt auch so Unauffällig, im besten Sinne unauffällig, ne? Am ersten Tag nichts verloren, am zweiten Tag auch mit vorne reingehalten, am dritten Tag ein gutes Zeitfahren gefahren und zack, bist du von denen, die man vorher als Favorit sieht, schon auf der zweite sozusagen, ne? Also einfach so unterm Radar ein bisschen fliegen, sich nicht zu Schulden kommen lassen und vorsichtig sein, kann auch was bringen, ne? Und
generell ja viele Fahrer noch einigermaßen im gleichen Bereich. Auch ein Rigoberto Urán bis jetzt noch kaum gesehen. 35 Sekunden nur Rückstand. Vogelsang vorne dabei, Porter vorne dabei, Sakharin, Valverde, Landa, Froome. Das liest sich ja aktuell schon fast so, als könnte das einigermaßen Gesamtklassement nach zwei Wochen sein, gefühlt, was man da jetzt so liest an Fahrern. Tatsächlich war es jetzt ein Mannschaftszeitfahren und eine sturzgeprägte erste Etappe. Also man muss schon sagen, da
aber auch
sind
schön,
schon fast so die richtigen Fahrer weit vorne.
Aber auch schön, dass niemand bis jetzt, auch nach drei Etappen, das ist jetzt ein Siebtel der Tour, aber dass nach drei Etappen bis jetzt zumindest keiner, den wir auf der Liste für vorne haben, aussteigen musste, beziehungsweise so gestürzt ist, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Finde ich auch immer eine Sache, die mich freut. Vielleicht sollte man dann einfach, Entschuldigung, an dieser Stelle mal dazu übergehen, den Ausblick zu machen auf die nächsten Etappen.
Können wir gerne machen.
Die nächste die nächste Sendung ist geplant für ziemlich genau den Donnerstag. Deswegen würde ich sagen, machen wir die Etappen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in der Kurzvorschau.
Genau, ich fange einfach mal an. Morgen Flachetappe von Labol. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, nach Sarzeau. Typische Sprintetappe im Prinzip. Also man wird wieder die gleichen Leute vorne haben, die es jetzt in den letzten Tagen, also vorgestern und gestern gab. Hinten raus auf den letzten zwei Kilometern eine Durchschnittssteigerung von 1,3%. Ich glaube, braucht man nicht drüber sprechen. Nix für Kittel. Na Gott. ja, werden die üblichen Verdächtigen vorne landen, genau. Spannender wird es dann schon am Mittwoch. Da geht es dann wirklich in eine Etappe rein, die jetzt schon so ein Stück weit so ein Ardennen-Profil hat. Also es gibt viele kleine Steigungen, mal hoch, mal runter. Jetzt zwar noch nicht die ganz langen Dinger, die längste Steigung 3 Kilometer mit 6%, aber schon so, dass ich da erwarte, dass jetzt da nicht mehr jeder Sprinter am Ende dabei ist. Wahrscheinlich eher geht es in die Richtung so Greg van Avermaet, ein Sagan wird dabei sein. Vielleicht der eine oder andere Klassiker-Spezialist, der sich bis zum Ende da vorne hält. Möglicherweise auch die erste Etappe für eine Ausreißergruppe.
Vielleicht. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so eine, im Prinzip wie ein Klassiker gefahren wird am Mittwoch.
Möglicherweise. Kommt. Was man vielleicht noch erwähnen kann, letzter Kilometer, Durchschnittssteigerung von 4,8%. Jetzt muss ich schätzen, so die ersten 500 Meter davon wahrscheinlich jetzt eher so 7, 8. Die letzten 500 wahrscheinlich dann eher so in die Richtung 2-3%. Was ich mir natürlich vorstellen könnte, dass da Quickstep da durchaus auch Chancen sieht, möglicherweise da ins gelbe Trikot zu schlüpfen. Man hat mit Gilbert, Alaphilippe auf Platz 4 und 6 zwei Fahrer, die da mit einem Etappensieg, wenn Greg van Avermaet ohne Bonifikation bleibt, da vorne reinkommen können. Also sicherlich eine spannende Etappe, die noch spannendere oder die vielleicht für das Gesamtklassement noch mit den größeren Folgen. Die haben wir allerdings dann am Tag drauf. Das ist dann wirklich am Donnerstag und das ist so die erste Etappe, wo ich mir dann auch wirklich mal erwarte, dass die Favoriten fürs Gesamtklassement zumindest mal sich zeigen müssen und mal zeigen müssen, wie ist es um die Form bestellt. Also wir haben da die Etappe von Brest nach hin zur Mur de Bretagne und das ist eine Etappe oder zumindest die Ankunft, eine, die es in der Vergangenheit schon häufiger mal gab und das sind vor allem so die letzten 20 Kilometer echt spannend. Da geht's dann los, 20 Kilometer, dann geht's mal 100 Höhenmeter hoch, 50 wieder runter, dann die erste Passage der Mur de Bretagne, also diesmal die Besonderheit, zweimal da hoch und 2 Kilometer mit 7% ist jetzt auch nicht ohne, wenn man bedenkt, dass es da den ersten Kilometer mit 9% hochgeht oder mit fast 10%, also wirklich nicht zu unterschätzen.
Wird das schon die Attacke der Fests da geben? Oder wird das jetzt eine Nummer, wo vielleicht Movies, die wirklich, wie du das Szenario von eben, dass man Quintana oder Landa oder einen losschickt und dann sagt, mal gucken, wie die anderen reagieren?
Nee. An, auf der Etappe wird es jetzt noch keinen Angriff aufs Gesamtklassement geben. Wenn ich es jetzt sage, das wird so die erste Etappe werden, bei der man jetzt mal so sieht, wie stark die bestellt oder wie stark oder wie gut es um die Form bestellt ist, dann meine ich damit, das ist eine im Finale recht harte Etappe, davor ist sie recht einfach, aber es wird so ein Stück weit, das erwarte ich, ein kleines Ausscheidungsfahren hinten rausgeben. Also ich erwarte dann mehr oder weniger ganz am Ende so einen kleinen Hügelsprint, vielleicht auch Bergsprint, je nachdem, wie man es bezeichnen will, wo es sicherlich auch noch mal so einen kleinen Mischmasch geben wird. Also dann ist da vielleicht auch mal noch so ein Greg van Avermaet mit dabei. Möglicherweise einen Sagan erwarte ich da jetzt schon wieder nicht mehr mit ganz vorne. Ich gehe da davon aus, dass da vielleicht am Ende noch 20, 30 Mann wirklich da noch mit dabei sind. Geht so ein Stück weit, was die Favoriten angeht, ein bisschen so in die Richtung Mauro von Huy beim Flash Wallon. Mhm. Denke ich mir jetzt mal.
Hat nicht Froome auch mal irgendwie bei so einer relativ frühen Zeitpunkt der Rundfahrt, ich melde mir jetzt vor 3, 4 Jahren oder so, auch in Belgien irgendwo, bei sowas auch schon mal attackiert? Oder ist mein Gedächtnis da?
Weiß ich nicht. Also er war mal bei der Mauer von Huy, die wurde ja auch mal im Rahmen der Tour de France gefahren. Mhm. War er mal recht stark. Ja, durchaus möglich. Also ich erwarte jetzt nicht eine Attacke von Froome, weil er da auch sicher weiß, dafür ist der Anstieg wirklich zu kurz, als dass er da durchkommen könnte. Also ich erwarte da eher, dass da Quickstep da ein Feuerwerk zündet. Also das ist eine Etappe, da kann Gilbert vorne mit ankommen, Alaphilippe sowieso. Da kann auch ein Bob Dschungels glänzen. Also das ist so die erste Etappe, wo ich denke mal, sage, da werden die Favoriten sich vorne zeigen und möglicherweise gibt es auch den einen oder anderen, der da schon die eine oder andere Sekunde verlieren wird. Mhm. Möglicherweise in Quintana, weil der jetzt nicht die absolute Spritzigkeit hat.
Mhm. Warten wir mal ab. Es bleibt spannend und ich freue mich jedenfalls drauf. Zum einen, das in den nächsten Tagen zu verfolgen. Und zum anderen ist dann genauso wie heute Abend mit dir zu besprechen. Und dem Thomas dann, glaube ich, am Donnerstag auch wieder. Ne? Wir machen das gerne mal so im Wechsel und wir gucken, wie es passt. Das hat ja beim Giro so gut geklappt und mit dem festen Gerüst, das wir da uns selber so gegeben haben schon. Wir gucken einfach. Ne? Also ihr wisst alle, jeder, der uns hört, weiß ja, dass wir es gerne machen, aber auch noch andere Verpflichtungen haben und wir bleiben jetzt erstmal dabei. Meine Hausaufgabe für dich, bis zum nächsten Mal. Bitte mal recherchieren, wann die erste Folge rausgekommen ist und damit auch gleich dann dir zu überlegen, was du dafür machst.
Gerne. Vielleicht noch eins zur heutigen Etappe vielleicht, das will ich dann doch noch loswerden. Ja. Scheinbar ist Lawson Craddock zum Fahrer des Tages ernannt worden, finde ich. Eine sehr, sehr schöne Geste der Jury.
Ja, nicht alles ist schlecht dort.
Ja.
Ja, kann man einfach mal so im Raum stehen lassen. Und möchte ich noch darauf hinweisen oder darauf hinweisen klingt gut. Zum einen nochmal, wie immer, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für Spenden, für Bestellungen über unseren Amazon-Link, für Patreon-Unterstützung und für Überweisungen, für alles, was ihr uns finanziell Gutes tut. Dafür vielen Dank. Und zum anderen, wenn ihr möchtet, also wenn ihr live dabei sein möchtet, wir posten immer ganz kurz, bevor die Sendung kommt, einen Link via Twitter und Facebook, wo ihr den Livestream verfolgen könnt. Wann die Sendungen sind, könnt ihr am besten mitbekommen, indem ihr auf unserer Seite rechts gibt es den Punkt, du hattest es doch eben offen, ne? Hast du es noch offen? Gibt es so einen Punkt, so einen Kalender, den könnt ihr abonnieren. Das heißt, da steht auch hier abonnieren, ne, mit Link und so. Wir haben während der Tour alle Touretappen da nur ganz kurz, also wirklich nichts beschrieben, sondern einfach nur Name und Distanz und Art der Etappe und unsere Sendungen. Die haben wir da schon größtenteils eingepflegt. Das heißt, ihr wisst im Vorfeld dann schon, wann eine Sendung kommen wird. Wenn ihr das dann verfolgen wollt, dann könnt ihr das am besten den Kalender abonnieren, dann wisst ihr, wann es kommt und kurz vorher dann bei Twitter oder Facebook reinschauen mit dem Stream oder ihr merkt euch einfach den oder ihr bookmarkt euch den Stream und sagt halt dann zur entsprechenden Zeit online, das geht natürlich auch. Das war das Erste. Und das Zweite, genau, wegen der, wie heißt das, Datenschutz-Grundverordnungsgedönsbums, gibt es derzeit bei diesem Stream kein Chat. Also die Chat-Funktion wurde dort temporär abgeschalten, was ich grundsätzlich sehr schade finde, aber die Betreiber werden ihre Gründe haben und da ich mich in der Thematik nicht so gut auskenne, möchte ich da gar nichts Positives, Negatives oder was auch immer zu sagen. Aber wir überlegen jetzt gerade, was wir da so als Alternative schnell kurzfristig, wir haben eine Zeit lang mal zur Organisation der Sendung in Slack benutzt, vielleicht packe ich einfach den Slack, einen Slack-Channel dann mit in den Link zu der Folge bei Twitter und Facebook. Wer möchte, kann an diesen Slack-Channel beitreten. Vielleicht ist das eine Lösung. Wir wissen es nicht. Solange wir nichts Besseres haben im Moment, machen wir das jetzt einfach mal. Oder versuchen wir das am Mittwoch beim Velosnack. So, Punkt, aus, Komma, Strich. Fertig ist das Tour de France-Gesicht. Einen schönen Abend noch. Tschüss.
Ebenfalls. Ciao, ciao.